Es freut mich, dass wir unser Studium des großen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge fortsetzen können mit einer neuen Stunde, mit einem neuen Kapitel aus der Schrift. Und diesmal wollen wir uns dem Thema zuwenden, wie es der Apostel Paulus in seiner Art beschreibt. Der Apostel Paulus ist der Mann, der die meisten Schriften des Neuen Testamentes geschrieben und verfasst hat. Er ist das auserlesene Werkzeug Gottes gewesen, um enorm viel Licht in die Finsternis dieser Welt hineinzubringen. Aber dieses Werkzeug ist nicht und war nicht ein Werkzeug, das von vornherein vollkommen war. Es war auch nicht das Werkzeug, das am besten redegewandt oder schreibetüchtig war. Es war das Werkzeug, das sich am besten hingegeben hat, Gott zu dienen. Und so nutzt Gott im Leben Menschen, die sind nicht unbedingt die gewandtesten und die einfachsten in ihrer Sprache. Und weil sie vielleicht so sind, ist es auch manchmal eine gewisse Gefahr, dass wenn er jemanden erwählt, für ein Werk zu tun, dass dann sozusagen missverstanden werden könnte, weil er nicht der systematisierteste war, obwohl Paulus sehr systematisch ist. Aber er hat eine Art des Schreibens, dass er einen Satz anfängt und er hat natürlich eine Grundidee. Und versteht man einmal die Grundidee des Paulus, wird der Paulus leichter verständlich. Versteht man aber seinen Grundgang nicht, dann kommt man beim Lesen seiner Schriften etwas in Durcheinander. Aber das muss so nicht sein für uns, weil wir haben gesehen, er sagt es in der letzten Stunde haben wir gesehen, wir brauchen den Geist Gottes. Ohne den können wir nichts verstehen. Ohne den können wir die himmlischen Dinge, das, was zum Leben zählt, nicht begreifen. Und um diesen Geist geht es, den wir brauchen. Auch wenn das manchmal menschlich geschrieben ist oder mit menschlicher Art, so ist es dennoch von Gott kommend und hat eine Tiefe, die man kaum oder wahrscheinlich nicht begreifen kann, bis wir eines Tages im Himmel sein werden. Und dann wird uns so manches Schöne noch aufgehen von dem, was wir hier nicht sehen konnten an der Schönheit des Evangeliums. So, Paulus schreibt von einer gedrungen aus einer Not an die Galater. Und die Galater hatten das Problem, dass sie nicht verstanden das Wirken des Heiligen Geistes und was es bedeutet, aus sich selbst, aus der sündigen Natur zu handeln oder aus Gott. Und er versucht, an diese Galater zu schreiben. Und der Galaterbrief ist eines der schönsten, tiefsten aus Schriften des Paulus über das Evangelium und über den großen Kampf, ist aber auch ein Buch, das sehr, sehr viele missverstehen und daran letztendlich aus diesem Missverständnis, nicht weil es nicht verstanden werden konnte, sondern weil ihre Hingabe nicht so wahr, dass Gottes Geist, der ja den Paulus geleitet hat beim Schreiben, dass sie es auch verstehen. Am Ende wird keiner eine Entschuldigung haben, dass er leichtfertig diese Schriften gelesen und geschrieben hat. Ich möchte deshalb das kurz lesen. Wir kennen das, aber einfach zur Erinnerung: der Petrus, der schreibt über die Schriften des Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde im Kapitel 3. ab Vers 16, wie auch in allen Briefen, wenn ihr in ihnen von diesen Dingen redet, wovon einiges, es geht um Bruder Paulus, ich lese vielleicht Vers 15 auch, ab Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich in Frieden gefunden zu werden. Und haltet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, wovon einiges schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. So, keiner muss etwas verdrehen oder missverstehen. Wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir Gott bitten, dann wird er uns das erklären. Und so tue ich's. Und so fällt es mir heute immer leichter, die Schrift, besonders die Schriften von unserem Bruder Paulus, zu verstehen. So, ich lese hier den Text, den ich möchte, dass wir ihn verstehen. Galater 3, Vers 2. Das allein will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es dann in eigener Kraft oder aus dem Fleisch vollenden? Dadurch habt ihr denn so vieles vergeblich erlebt, wenn es auch vergeblich war? Der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch wirkt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Und so könnten wir weiter hingehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur den Grundsatz nochmal erklären. Ich habe in der letzten Stunde versucht klarzumachen, dass ohne den Geist, und darum geht es, wenn der Paulus das Wort Geist benutzt, dann benutzt er es für den Heiligen Geist. Das ist die Macht, die Kraft Gottes, wodurch das Leben Jesu in unser Leben kommt. Und ich möchte nicht missverstanden werden, wenn ich sage Macht und Kraft Gottes. Der Geist Gottes ist eine Person. Es geht nicht, dass Geist nicht eine Person ist. Alles, was von Geist die Rede ist, in dem Sinne, wenn man es als Person nimmt, also wo persönliche Eigenschaften drin sind, dann ist es eine Person. Und die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und wir sollten unterscheiden zwischen Geist und Gesinnung. Gesinnung ist nicht persönlich. Geist ist immer persönlich, ist immer eine Person. Deshalb, wir haben vieles in unserem Sprachgebrauch, das wir hier missverstehen. Aber wie auch immer es ist, ohne den Geist Gottes, der mit mir spricht, wie soll er denn zu meinem Geist sprechen, der eine Person ist, wenn er keine wäre? Wie soll die Kommunikation zwischen einem, ich sage jetzt mal, einer Steckdose und einem Geist gehen? Der Geist Gottes spricht zu meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Der Geist Gottes ist eine Person, mit der man kommuniziert, die von Jesus nimmt und sie uns gibt. Sie spielt eine Vermittlerrolle in diesem Werk der Erlösung. Und man kann diesen Geist nicht empfangen durch ein Halten des Gesetzes. Man kann diesen Geist nur empfangen durch den Glauben, weil wir sind ja alle unter die Sünde verkauft. Wir haben ja keine Möglichkeit, durch irgendeine Tat von uns daraus zu kommen. Die einzige Tür, die Gott uns geöffnet hat durch Jesus Christus, ist, dass wir durch den Glauben den Geist empfangen. Und deshalb gibt es eben nur diese zwei Möglichkeiten, im Leben zu leben. Entweder man lebt aus dem Fleisch oder man lebt aus dem Geist. Und dann in Galater zeigt er das, die Früchte des Fleisches, und er zeigt die Früchte des Geistes. Und wir haben sie gelesen und kennen sie. Sie sind total unterschiedlich, wenn man es in der Basis sieht. Hier hat man, ist man zornig, hier ist man geduldig. Hier betrügt man, hier ist man klar und deutlich und selbstbeherrscht. Der Geist ist der Heilige Geist, der uns das Leben Jesu bringt. Und der Apostel Paulus in seinen Schriften macht uns das sehr deutlich. Ohne diesen Geist, ohne dass der Geist das Fleisch tötet, haben wir keine Kraft, den Sieg in dieser großen Auseinandersetzung zu gewinnen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir brauchen den Geist, der durch das Leben Jesu, das er in unser Leben bringt, das Ich entfernt, das Fleisch kreuzigt und uns befähigt, das Richtige zu tun. Wir sind es, die handeln. Es ist ein Miteinander zwischen unserem Geist und Gottes Geist, das gegen das Fleisch, gegen den Irrtum in unserem Geist vorgeht. So, das ist der Überblick, den wir brauchen. Und das ist das, was der Paulus im großen Kampf im Zentrum hat. Wenn wir seine Schriften betrachten, dann sehen wir, dass er geistzentriert ist. Durch sein Leben hin erwähnt er immer wieder, der Geist Gottes sagte das oder ließ mir das und das verkündigen. Als er nach Jerusalem zurückkehrte von seiner vorletzten Reise, da wurde er dann, hat Gott ihm durch unterschiedliche, auch Menschen, aber er sah es immer, dass der Geist Gottes ihn ansprach, gezeigt, dass er in Jerusalem gefangen genommen wird und dass er zu leiden hat. Und der Paulus sagt, egal was kommt, ich werde nach Jerusalem gehen. Der Geist Gottes sagt mir, dass dort auf mich schwere Zeiten warten. Ich gehe trotzdem. Es gibt kaum in der Heiligen Schrift so viele Texte von einem Schreiber, ja, es gibt von keinem anderen Schreiber so viele Texte über das Werk des Heiligen Geistes, wie es bei Paulus ist. Er hat es ja verstanden. Er wurde, wie er sagt im zweiten Korintherbrief, sagt er, ich war um der Größe der Offenbarung willen, die Gott mir offenbart hat. Er weiß ja nicht, war er nur in der Vision oder war er tatsächlich mit seinem Leib im dritten Himmel. Auf jeden Fall, sagt er, das, was er dort gesehen hat, das, was Gott ihm beigebracht hat, ist etwas, was ihn hätte in Versuchung bringen können, sich zu erheben und stolz zu sein. Deshalb hat er ein Leid bekommen. Er sagt es, ich habe einen Dämon, einen Engel des Teufels, der mich quält, damit ich mich nicht erhebe um der großen Offenbarung willen. Ja, ich denke, der Apostel Paulus war einer, der den Kampf verstanden hat, der ihn nicht nur persönlich gekämpft hat, aber welcher auch vermitteln konnte, wie dieser Kampf geht. Deshalb will ich, dass wir noch ein paar Texte uns klar machen, wie deutlich der Apostel Paulus uns die Notwendigkeit der neuen Geburt, der Verbindung unseres Geistes mit Gottes Geist deutlich macht, ohne den es keine Erlösung gibt, ohne den wir nie Sieger sein können. Deshalb hat er sich auch um die Galater so Sorgen gemacht und ihnen geschrieben und ihnen versucht klarzumachen. Und er schreibt ja den Galaterbrief an Menschen, die das Ganze schon kennen. Deshalb haben ihn die Galater verstanden, wir heute nicht, weil wir den Hintergrund so nicht kennen. Aber würden wir die ganzen Lehren des Paulus zusammenfassen, dann würde der Galaterbrief plötzlich wie ein schönes Licht leuchten vor unseren Augen und wir hätten keine Schwierigkeiten zu sehen, was er wirklich sagen will und würden nicht vielleicht leichtfertig damit umgehen und damit unser eigenes Verdammungsurteil sprechen. Ich möchte den Text nehmen aus Römer Kapitel 8, wo das sehr absolut und deutlich wird, wie sehr wir den Geist brauchen. Ich lese ab Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Ganz klar, wie soll es eine Verdammnis geben? Wenn jemand nach diesem Geist lebt, da gibt es keine Verdammnis. Das Verdammnis gibt es nur gegenüber dem Fleisch. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Gesetz der Sünde. Es ist deshalb ein Gesetz, weil es eine Gefangenschaft bedeutet. Es zerstört uns Menschen. Es macht uns kaputt. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, er kam und er kreuzigte die Sünde, er verdammte die Sünde im Fleisch. Jesus zerstörte die sündige Natur in sich selbst. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns, in mir erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das heißt, ohne die Kreuzigung der sündigen Natur, und wir haben das ja gesehen, ich habe es versucht, bildlich darzustellen durch das Wegreißen der Finsternis. Es muss weg, die Finsternis, bevor ich das Licht sehen kann. Oder durch das Licht sehe ich die Finsternis und sie kann entfernt werden. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die fleischlich sind, streben nach dem, was der menschlichen Natur entspricht oder der sündigen Natur entspricht. Die aber geistlich sind, streben nach dem, was des Geistes ist. Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie kann es auch nicht. Denn die ihrer menschlichen Natur entsprechend leben, können Gott nicht gefallen. Und hier steht natürlich die Übersetzung, die uns manchmal Schwierigkeiten macht, wenn wir auf Worte gehen. Hier steht denn die ihrer menschlichen Natur entsprechend leben. Es geht nicht um die menschliche Natur, es geht um die sündige Natur. Die menschliche Natur ist was anderes. Das ist die Art, Mensch zu sein. Das ist der menschliche Natur. Und das ist die sündige Natur, die Gott nicht gefällt. Nicht die menschliche Natur gefällt Gott nicht. Können Gott nicht gefallen. Ihr aber lebt nun nicht gemäß eurer menschlichen. Nein, wir leben nicht gemäß unserer sündigen Natur. Das ist die neue Luther-Übersetzung. Das ist sehr schade, dass man will immer wieder das Ganze verbessern, aber ihr seht, die theologischen Verständnisse der Übersetzer kommen da hinein und sie haben keine Ahnung, sage ich mal, um was es wirklich geht. Sie gehen nach Worten, sie verstehen nicht den Inhalt. Deshalb brauchen wir den Geist Gottes, dass wir uns nicht verirren in Worten. Es ist nicht die menschliche Natur, sondern es ist die sündige Natur des Menschen. Die kann Gott nicht wahren. Ihr aber lebt nicht gemäß eurer menschlichen, eurer sündigen Natur, sondern im Geist. Wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. So, wer Christi Geist nicht hat, der hat nichts. Der kann den Sieg nicht gewinnen, der kann nicht überwinden. So, das Haben des Geistes Gottes, die Neugeburt, die Sicherheit, dass mein Herz mit Gott verbunden ist, durch seinen Geist, muss ich haben. Ich muss wissen, ob ich ganz ihm gehöre oder nicht. Dass ich Fehler mache, ist nicht das Problem. Gehöre ich ihm? Ist alles, was ich bin und habe, sein? Bin ich im Herzen mir dessen klar und bewusst, wem ich gehöre? Das ist das, was zählt. Und ich hoffe, wir alle können es verstehen. Ich habe in der letzten Betrachtung ein wenig über Ananias und Sapphira gesprochen. Ich möchte das Thema ein wenig aufgreifen, um einen Punkt herauszuarbeiten, der nicht so deutlich geworden ist. Zur Zeit des Frühregens, zur Zeit der ersten Christengemeinde, wo man Gott ganz geweiht war, da gab es Menschen, die hatten noch Irrtümer. Das Fleisch war noch nicht völlig überwunden. Sie waren im Wachstumsprozess begriffen. Wo das Problem entsteht im Menschen, ist dort, wo er schon die Freiheit hat, aber zurückgeht zur alten Sache. Es gab keinen Grund für Ananias und Sapphira, die von neuem geboren waren, irgendetwas zurückzuhalten, in dem Sinne zu lügen. Sie hätten nicht alles spenden müssen, dem Werk. Sie hätten ja sagen können, wir haben das gedacht, wir halten das ein bisschen zurück, weil wenn ein Notfall oder sowas ist, dass wir was haben. Der Heilige Geist hätte dagegen nichts gehabt. Das Ganze wäre nie zu einem Problem geworden, die Geschichte wäre nie uns bekannt. Die Geschichte wird uns bekannt, weil hier jemand in vollem Bewusstsein versuchte zu täuschen. Jemand sagt, das ist alles Geld, was wir bekommen haben. Dabei war es nicht alles Geld. Sowas kann Gott nicht dulden. Das ist nicht ein Irrtum, ich habe es noch nicht gelernt. Das ist nicht so wie der Paulus, der mit Gott geht, aber dennoch, um gewisse Gelübde zu erfüllen, schert er sich den Kopf. So, er hält sich an gewisse Gelübde, die noch davor waren, vor seiner Bekehrung. Er geht gewissen Zeremonien nach, obwohl er diese als nicht mehr wichtig sieht. Er tut es, wir wissen nicht genau den Beweggrund, aber das ist nicht etwas, was den Geist Gottes stört, uns zu helfen. Was aber nicht tolerierbar ist, ist, wenn man in der vollen Bewusstsein seines Seins mit der Ausstattung des Geistes Gottes sich entschließt zu betrügen. Der Betrug, der ganz offensichtliche Betrug, ist etwas, was nicht tolerabel ist. So lasst uns deshalb unser Herz prüfen. Es ist nicht leicht, zumindest wenn ich mein Leben betrachte, immer ehrlich zu sein. Wir wollen manchmal Dinge verstecken. Und ich lerne diese Lektion, weil ich möchte nicht betrügen. Möchte nicht etwas falsch sagen, obwohl ich weiß, es ist anders. Versteht ihr, das ist nicht eine Schwäche, sondern das ist ein Handeln in völligem Bewusstsein. Und das ist etwas, wo wir wegkommen müssen. Das kann Gott in seiner Gemeinde nicht dulden. Das ist ein Werk des Fleisches. Das ist ein Werk, wo wir sehen müssen, wo steht unser Herz. Wir sind im Wachstum. Wir sind nicht fehlerfrei, aber es sollten keine absichtlichen Sachen gesagt werden, um jemanden zu belügen und zu betrügen, etwas zu zeigen, was nicht ist. Das ist etwas, was große Schwierigkeiten in unser Leben brächte, wenn wir es tun. So möge Gott uns helfen, dass wir ehrlich werden, wenn wir es noch nicht sind. Und ich denke, in unseren allen Herzen, wenn es um unser eigenes Leben und Sicherheit geht, da sind wir manchmal sehr, sehr, wir sparen manchmal an 50 Cent und sagen die Wahrheit nicht. Es wäre so gut, wir würden doch das überwinden. Und wir werden es überwinden. Es muss weg aus unserem Leben, sonst geschieht es mit uns, wie mit Ananias und Sapphira. Die haben die Kraft des Geistes empfangen und sie hätten nichts. Sie hätten sagen, so viel geben wir und so viel halten wir für uns. Niemand hätte was gesagt. Der Geist Gottes wäre nicht betrübt gewesen. Es wäre nichts Negatives passiert. So lasst uns unser Herz prüfen. Steht es im Geist? Wollen wir? Und wenn wir merken, dass wir unehrlich sind, und ich merke es in manchen Situationen so deutlich, dass ich sage, Herr, das muss auf meinem Herzen weg. Das muss weg. Wisst ihr, wir sind aufgewachsen, jeder mit seiner gewissen Erfahrung, in einem Land, wo immer nur etwas nicht gerade gesagt werden konnte, wo man alles hinterrum machen musste. Und das hat sich niedergeschlagen in unserem Leben. Und es ist nicht etwas Leichtes, es wegzukriegen. Aber es muss aus unserem Leben verschwinden. Es darf kein Lug und Trug mehr in unserem Munde gefunden werden. So, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wie der Apostel Paulus, wo der Apostel Paulus in seinen Schriften seinen Schwerpunkt hatte. Und wir haben ja letztens gesehen, dass der Geist Gottes zwei Werke im Großen zu tun hat. Er hat einmal das Werk der persönlichen Arbeit, dessen, was in uns umgewandelt werden soll. Und es ist das Werk der Gemeinde, dass die Gemeinde zu dem kommt, wozu sie berufen ist, nämlich ein Licht in der Welt zu sein. Wenn ihr so überschlagt, die ihr die Schriften des Paulus gelesen habt, wo würdet ihr den Schwerpunkt all seines Schreibens finden? Ist sein Schwerpunkt an dieser Stelle oder ist sein Schwerpunkt an dieser Stelle? Dass beide vorkommen, ist ganz klar. Es kann nicht sein, dass er eins weglässt. Das ist sehr häufig als das große Ziel gedacht. Er sagt, ich will euch einem Mann versöhnen, ich will eine Braut, eine Kirche darstellen, einen Leib, der soll vollkommen sein in Christus. Das sehen wir immer wieder, dass das hier so in seinem Gedanken das Ziel irgendwo ist. Er spricht auch hier über die Gaben ganz deutlich in seinem Korintherbrief. Er fragt auch die Apostel des Apollos und ob sie getauft worden sind mit dem mit welcher Taufe. Und sie waren getauft, sie hatten den Geist Gottes, aber sie hatten noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist im Sinne dessen, dass sie als Zeugen berufen waren. Und so taufte sie und als er ihnen die Hand auflegt, dann fangen sie an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie damals bei der ersten Ausgießung des Geistes über die 120 Gemeindeglieder in Jerusalem. So, die Taufe des Geistes ist das hier, das würde ich nennen, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Es ist die Taufe zum Zeugnis, zum Dienst. Das ist die Seite. Aber worauf beziehen sich seine Schriften hauptsächlich? Ich sage jetzt mal von meiner eigenen Betrachtung aus, würde ich sagen, dass mindestens 80, wenn nicht mehr Prozent in seinen Schriften das hier zum Vorschein kommt und das andere, die restlichen Prozentzahl ist. Weil es sind beide Werke gehören zusammen. Aber was macht uns, dass wir wirklich das in der Lage sind zu tun? Es ist doch dieses Fundament des Werkes zu verstehen und es zu begreifen. So spricht Paulus in seinen Schriften enorm viel über den persönlichen Kampf, über die persönliche Beziehung und natürlich über dieses Werk. Er als großer Apostel, der in diesem Werk den größten Dienst tut, er arbeitet an der Gemeinde, um das Werk zu tun, damit das auch erfüllt werden kann. Deshalb finden wir in seinen Schriften immer wieder, immer klar die Betonung auf das Werk des Herzens, auf das Werk zwischen Fleisch und Geist. Er möchte, dass wir verstehen diesen Unterschied, worauf wir handeln. Er sagt, die Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch und leben aus dem Geist. So das persönliche Werk der Veränderung im Glauben ist so entscheidend, dass wir es verstehen. Es ist so entscheidend, dass wir den Überblick über diesen großen Plan der Erlösung haben, so wie uns in die Schrift darstellt und wie unser lieber Bruder Paulus ihn auch erklärt. Und da ist manches bei der Erklärung der Kreuzigung des Fleisches, bei der Erlösung der Person, bei dem Verständnis des Planes, das missverstanden wird. Und es sollte nicht so sein. Wir sollten herauskommen, wir sollten lernen, Dinge nicht zu missverstehen. Ansonsten werden wir verführt. Ihr wisst, der große Kampf geht um Wahrheit und Lüge. Und die Wahrheit des Fleisches oder die Lüge des Fleisches sieht so ähnlich aus wie die Wahrheit an sich. Ihr wisst, obwohl sie umgekehrt sind, hier ist geben, um zu nehmen. Und hier ist nehmen, um zu geben. Obwohl es dieselben Taten sind, hier sind sie dieselben Funktionen, hier sind sie umgekehrt, hier sind sie, also sind entgegengesetzt in ihrer Reihenfolge. Aber das sieht in unserem Herzen nicht so leicht, ist nicht so leicht zu erkennen. Wir sehen es nicht so wirklich. Deshalb ruft uns, und deshalb sind die Geschichten, ist das Schrifttum des Paulus, ein erklärendes Schrifttum des großen Erlösungsplanes. Wie komme ich zur Kreuzigung des Fleisches und wie komme ich dahin, dass ich lebe durch den Geist? Ich möchte ein Beispiel herausnehmen aus unserer Betrachtung, dass ich denke, so manches habe ich Missverständliches gelesen über die Kommentare dieser Bibelverse aus dem Römer Kapitel 5. Man kann so leicht von der Straße fallen, wenn man nicht versteht, was gemeint ist. Und ich möchte deshalb lesen ein paar Texte. Vielleicht lese ich gerade von Anfang an und dann komme ich auch zu den Texten, die in der Lektion stehen, um ein paar Begriffe zu deuten und zu verstehen. Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, Ja, nur durch Glauben bekommen wir den Geist. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, durch den Glauben sehen wir schon die Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Aber nicht nur das. Wir gucken nicht nur nach vorne für das Schöne, was kommen wird, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So hier fasst er das sehr schön zusammen. Wir haben die Liebe Gottes durch die Vermittlung des Heiligen Geistes. Und hier, wenn man lesen würde, kann man wieder auf den Fehler kommen, dass man denkt, dass das Ganze passiv geschieht. Und die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, die Liebe Gottes wird gegossen in mein Herz und nicht genommen. Nein, nein. Die Funktion unseres Geistes, da kann man nichts wirklich hineingießen. Er nimmt es. Es ist ein Bild, das uns klar wird, dass Gott uns seine Fülle des Geistes gibt, durch die Fülle seiner Liebe gibt, durch den Heiligen Geist. Aber ohne, dass wir diesen Geist aufnehmen in unser Herzen, passiert gar nichts. Kann nichts geschehen, da sind wir nicht bekehrt. Und er sagt, ja, wir haben jetzt Frieden mit Gott, aber wir sind auf einem Weg der Heiligung. Und wir rühmen uns der Trübsal. Ich habe wenig Christen gefunden, die sich der Trübsal berühmen. Ich finde Christen, die rühmen sich was anderes, aber sie rühmen sich nicht der Trübsal. Sie klagen über die Trübsal. Ich habe auch wenige Christen, die ich begegne, die geduldig sind. Und ich eingeschlossen möchte, dass ich eines Tages ein geduldiger Christ bin, der bewährt ist in Geduld. Das heißt, die Trübsal macht dich geduldig und wenn sie kommt und nochmal kommt, dann und du bleibst geduldig, bist du bewährt. Und dann hast du eine Hoffnung, nämlich eine Hoffnung, dass deine Augen sehen den König, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit. Das alles, weil wir in unserem Herzen eine Verbindung mit dem Geiste Gottes haben, der uns die Liebe Gottes bringt in unserem Herzen. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen gegossen, weil wir ihn aufnehmen und mit ihm zusammenarbeiten, der uns gegeben worden ist. Und jetzt geht es ja um die Liebe letztendlich, wenn er weiterspricht. Denn auch Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Guten dürfte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber weist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Dieser eine Text ist eine Zusammenfassung, ich würde sagen, des ganzen Evangeliums. Auf der einen Seite beschreibt er durch den Tod die Kreuzigung des Ichs. Und auf der anderen Seite zeigt er, werden wir gerettet durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das heißt, sein Leben kommt anstelle des Ganzen hinein. Und jetzt werden wir durch sein Leben errettet. weil wir es selber leben. Das sehen viele nicht, dass Christus nicht für uns gelebt haben kann, in dem Sinne, dass wir das nicht auch leben sollen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Ich möchte über das Wort Versöhnung ein bisschen nachdenken, weil auch das ist etwas, was uns entfällt in der ganzen Sache. Versöhnt sein bedeutet, ich habe einen Zugang zu Gott. Derjenige, der unter dem Fleisch lebt, dessen Fleisch nicht gekreuzigt ist, ist nicht mit Gott versöhnt, weil er sich nicht eins werden kann mit Gott. Er ist entgegengesetzt. Ich bin Gott, ich brauche Gott nicht. Versöhnt mit Gott ist jemand, der durch Christus das Fleisch gekreuzigt hat, zumindest in einem Punkt, wie ich es immer werde, und dann wächst in der Gnade. Der ist versöhnt mit Gott, weil wir sind jetzt nicht mehr Feinde. Jesus kam und in sich selbst hat er die Feindschaft aufgelöst, wenn ihr das lest in dem Epheserbrief im 1. und 2. Kapitel. In ihm selbst hat er getrennt die sündige Natur und zur Seite gebracht und sie endgültig ans Kreuz genagelt. In sich selbst hat Christus gesiegt, als wir noch Feinde waren. Und jetzt versöhnt er uns durch den Glauben, indem wir durch den Glauben annehmen. Nur der Geist Gottes kann uns sein Leben bringen. Und wenn er sein Leben in uns hineinbringt, dann haben wir die Liebe. Und durch diese Liebe können wir leben, weil sie ist es, die uns fehlt. Nur durch sie können wir leben. Das hier ist die Liebe. Das ist das, was wir brauchen. Ja, die Frucht des Geistes ist die Liebe. Nur durch diese Liebe allein ist es uns möglich zu leben. Deshalb, wenn man versteht, worum es geht im Leben, versteht man auch diesen Text. Auch wenn der Paulus die Dinge nicht ganz so vielleicht sagen würde, wie wir heute es in eine Reihenfolge hinstellen. So, Versöhnung bedeutet, ich habe begonnen, mit Gott zu leben. Und ich habe den Geist empfangen. Ich habe ihn aufgenommen und lebe nun durch seine Liebe und kann diese Liebe immer besser ausleben. Es ist erstaunlich, dass das die Christenheit nicht begriffen hat, dass es um die Liebe geht bei dem ganzen Prozess. Ich bin so dankbar, dass als Arzt ich es verstanden habe, dass die Liebe es ist, die den Körper kaputt macht, wenn der Geist nicht lieben kann, wenn er dieses Fleisch benutzt in einer trübseligen Situation, dann zerstört er sich selbst, weil die Liebe fehlt. Die Liebe ist das, was uns mangelt. Die Liebe ist das, was wir brauchen. Und diese Liebe ist es, um die es geht bei der Bekehrung, bei der Umwandlung des Menschen. Und die Versöhnung bedeutet, dass ich Zugang habe zu Gott durch Jesus Christus, über den Heiligen Geist, der allein mir sein Leben zu meinem Geiste bringen kann, durch den Glauben, weil es ja was Geistiges ist. In meinem Geist muss sich etwas ändern, nicht in meinem Körper. Mein Geist hat das Fleisch, das gekreuzigt ist, nicht der Körper. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und dann gehen wir weiter und ich möchte nur noch zwei Texte lesen. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazu gekommen, damit die Übertretung noch deutlicher würde, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit so wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, so auch die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben herrscht durch Jesus Christus, unseren Herrn. So dieser Text, in Vers 19, möchte ich, dass wir ihn verstehen. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind. Adam und die Eva haben gesündigt und haben diese Natur bekommen. Alle ihre Nachkommen sind dadurch zu Sündern geworden, weil sie haben alle aus diesem Irrtum gelebt. Es gab nur einen, der kam auf diese Welt. Obwohl er diese sündige Natur hatte, er hatte auch den Geist. Und so hat er in seinem Leben die sündige Natur immer gekreuzigt. Deshalb ist er der zweite Adam. Er ist das Bild des ersten Adams, wie wir auch in diesem Zusammenhang lesen, wie der Apostel Paulus schreibt. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das heißt, Jesus Christus ist gehorsam gewesen. Das heißt, er hat immer von seinem Vater genommen und weitergegeben, dass er von seinem Vater genommen hat. Und weil er das immer so getan hat, deshalb ist es ihm auch möglich geworden, uns das weiterzugeben. Der Gehorsam Christi wird zu unserem Gehorsam. Können wir das verstehen? Der Gehorsam des einen führt dazu, dass alle, die ihn aufnehmen in ihre Herzen, genauso gehorsam werden können wie er. Das sagt der Paulus in allen seinen Schriften. Er sagt es so deutlich im Kapitel 6. Er sagt viele große Aussagen hier von Vers 12 und dann kommt er in 6 und zerlegt sie ein bisschen, damit wir es besser verstehen. Und er sagt hier: Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Es ist unmöglich. Wenn das Kreuz die sündige Natur zerstört, dann sind wir und müssen wir frei sein. Oder wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Denn wir haben, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben leben. Es scheint den Christen abhanden gekommen zu sein, denn dieser Grundsatz. Sie gehen dahin und sagen, es reicht, dass Jesus gehorsam war, ich muss nicht mehr gehorsam sein. Ich muss kein neues Leben leben. Ich muss nur einen fiktiven Glauben haben. Ich muss nur eine Idee haben. So sieht man dann den Glauben, der aber keine Werke hervorbringt. Und der Jakobus sagt, der Glaube, der keine Werke hervorbringt, ist tot. Denn wenn wir mit ihm zum Gleichheit eines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Das bedeutet, das Ding ist tot. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, weil wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind und eure Glieder, Gott, zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter der Gesetz seid, sondern unter der Gnade und so weiter. Ich möchte zum Schluss kommen und dem Ganzen nochmal deutlich machen, dass es in dem großen Werk der Erlösung um eine Herzenssache geht. Es geht um eine Veränderung unseres Lebens. Entweder wir sind Diener des Fleisches oder wir sind Diener des Geistes. Entweder wir richten uns nach dem Irrtum oder wir richten uns nach der Wahrheit. Und der liebe Bruder Apostel Paulus hat es uns deutlich gemacht, wie vielleicht kein anderer in seiner Art und Weise, dass wir allein durch die Vermittlung des Heiligen Geistes das Leben Jesu leben können. Das ist der Kampf, in dem wir stehen, dass wir nicht dem Geist, dass wir nicht dem Fleisch den Vorrang geben. In den Galatern schreibt er so deutlich und sagt, gebt nicht in eurer Freiheit dem Fleisch die Macht, sondern tötet das Fleisch durch den Geist. Das geht nur hier. Das ist der Geist, das ist das Fleisch. Das muss getötet werden. Willst du, dass in deinem Herzen die Liebe Gottes komplett herrscht? Willst du, dass das völlig überlagert wird, dass die Liebe völlig siegt in deinem Leben? Ich wünsche es mir und ich möchte es. Ich möchte so wie Apostel Paulus am Ende stehen und sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe gesiegt. Nicht ich in dem Sinne durch meine Kraft, aber ich habe gesiegt, weil ich zusammen mit dem Geiste Gottes das Leben Jesu in mein Leben gebracht habe und die Liebe Gottes durch mein Leben hervorkommt. Das ist das Werk des Kampfes. Und das hat uns der Apostel Paulus beschrieben. Und ich hoffe, wir alle verstehen es und leben es aus. Denn wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Und die desselben Geist haben, die verstehen sich untereinander. Und ich möchte, und ich möchte auch euch ermutigen, lasst uns gemeinsam in unserem Werk mit unserem Heiland an diesen zwei Dingen arbeiten. Einmal, dass unser Herz geändert wird, komplett zum Gehorsam, und dass wir in der Lage sind, das Werk des Lichtes des Evangeliums zu bringen an alle Menschen, die uns Gott in den Weg stellt. Amen.